Ja, Leute, ratet mal, wer da trommelt. Paul, hast du ihn erkannt?
Mampf.
Paul futtert noch ein paar Erdnüsse, was genau ein wahnsinnig guter Podcast-Start ist, weil Erdnüsse machen so einen Mund, wie sagt man, so einen Mundfauna oder auch Flora, die sprechunfähig macht.
Es heißt ASMR und damit stoßen wir in vollkommen neue Podcast-Nischen vor.
Unverständliche Podcasts.
Ja, das war natürlich ich am Schlagzeug.
Und zwar am Samstag, am 20.04., an dem einige historische Sachen passiert sind, unter anderem auch der Welt-Weed-Tag.
Genau, der Welt-Cannabis-Tag.
Kannst du nochmal erklären, das hat doch was mit 4.20 Uhr zu tun, ne? Deswegen der 20.04.
Korrekt. Soweit ich die urbane Legende verstanden habe, geht es um eine Gruppe junger Studenten aus den Vereinigten Staaten von Amerika in Kalifornien. Ich möchte sagen Ende des vergangenen Jahrhunderts, die sich immer um diese Zeit, und zwar 16.20 Uhr am Nachmittag, verabredet haben, um dort gemeinsam Cannabis zu konsumieren.
Ein Smoke-In.
Genau, und deshalb ist da 420, und da ja die Amerikaner auch das Datum verkehrt schreiben, also den Monat vor dem Tag, ist das halt 420 dann, dieses Datum, der 20.04., auch in Amerika. Und so wie ich das auch hier in Deutschland verstanden habe, tatsächlich auch ein bisschen mit dem Hintergedanken, dieses historische Datum, das du angesprochen hast, von Hitlers Geburtstag so ein bisschen wegzuführen.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach-Montag mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus Politikversteher Jörg Quos erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
Tja, und das ging doch schon mal gut los mit Udo Butter und das Team vorm Brandenburger Tor. Jetzt mal ehrlich, fühlt sich das anders an? Also, ihr habt das Tor ja nicht gesehen, das war ja hinter euch.
Genau, das Tor war hinter uns und tatsächlich
Pink Floyd schon gespielt und David also Hasselhoff.
Der Platz ist absolut historisch und der Tag, den haben wir auch gerade schon irgendwie
aber macht
mit
das
Bedeutung
was mit
auf
euch? Hattet ihr Buchse voll so?
Jein. Das Gute ist ja, dass wenn du auf so einer Bühne stehst, du wirst das kennen, hast du so Scheinwerfer, die dich halt prominent hervorheben und du siehst, die beleuchten im Publikum so die ersten vier Reihen vielleicht.
Ja.
So, und der Rest dahinter verschwimmt dann eher so zu einem wogenden Meer und das ist immer ganz schön so vom Schlagzeug aus mal so einen raschen Blick ins Publikum zu werfen. Wenn du siehst, da ist Bewegung, dann ist das immer für mich so das Feedback, ich mache einen guten Job. Also das ist
absolut
so. Das
und
ist so das
ihr hattet ja, also wir haben zwei Gigs vor euch gesehen, bezeichnenderweise habe ich die Namen auch schon vergessen, und da war von Wogen aber echt keine Spur, also da standen die Leute eher so, manche bewegten sich so, bei euch ging es richtig rund, ne? Habt ihr danach Plattenverträge gekriegt?
Nein, aber 10 neue Follower auf Instagram, immerhin, so, es ist das Root Works, genau, und zugegebenermaßen hatten sich ja an diesem Tag schon einige Menschen auch vor dem Brandenburger Tor zu dieser Veranstaltung blicken lassen. Viele hatten sich natürlich die Rübe murmelrund gebufft und waren dann zu der Uhrzeit, nämlich 20.15 Uhr bzw. 20.30 Uhr ja eher, vielleicht sogar 20.45 Uhr, wo wir dann gestartet sind, weil es natürlich zu technischen Verzögerungen kam. Apropos Technik, du hast ja mal so einen neuen Ablauf hier für den Mutmach-Podcast geschrieben und hier geht es natürlich mit einem Gag los und den Gag hat mir unser Tontechniker von gestern, der Gregory,
erzählt.
Und der hat mich gefragt, du sag mal, weißt du, was der Unterschied zwischen einer Handgranate und einem Bläsersatz ist?
Nein.
Und
doch, ja klar, weiß ich das, aber ich komme jetzt auf den Gag nicht.
Er hat gesagt, ja, gibt keinen Unterschied. Ah. Wenn du sie hörst, ist zu spät. So. Und das fand ich ganz lustig. Ja. Gregory hat auf jeden Fall für super Sound gesorgt.
Und entgegen ich fand Konrad mit seinen Soli recht eindrucksvoll.
Ja,
und Tobi mit seiner Posaune auch.
Das war auch cool, dass man da so ein bisschen vor die Bühne laufen konnte, auf den doch sehr amtlich großen Boxen, durch die wir da verstärkt wurden. War schön.
So, Mutmach-Podcast für den den Montag mit wichtigem, witzigen und wirren mit Paul und
Hajo.
Genau, und mein Gag der Woche ist, weniger Superreiche kaufen Superjachten. Ein dramatischer Einbruch im Superjachthandel, 17%. Ich finde, das ist der Gag der Woche. So, wir fangen an mit ein paar Leser- und ZuhörerInnen-Stimmen. Hallo, habe euren Podcast vor einem halben Jahr entdeckt, höre seitdem regelmäßig und gern. Mir gefällt euer Umgang untereinander. Hätte nichts dagegen, wenn ihr auf 2 Wochen Folgen umstellt. Beste Grüße von Klaus. Mhm. Weil wir fragen uns ja immer noch, bleiben wir bei 3 Folgen die Woche oder machen wir 2? Hier haben wir noch Verena. Bei Suse finde ich mich sehr oft wieder. Ich mich auch. Werde wieder mehr über meine Erwartungen und Wünsche sprechen. Das hat unsere Folge über Erwartungen, die ich auch ziemlich gut fand, betroffen. Und hier bei Paul habe ich mich heute sehr gefunden, als er erzählt hat, dass er sein eigenes Zuhören beobachtet.
Das war die Zuschrift von Verena, ne?
Das mache ich seit einiger Zeit auch. Mhm. Finde ich interessant, das eigene Zuhören beobachten. Also die eigene Rolle des Zuhörenden.
Voll.
Und was fällt dir dabei auf?
Naja, das Ganze habe ich unter die Maxime gestellt, zuzuhören, um zu verstehen, nicht um zu antworten. Mhm. Und das ist ein anderes Level von Zuhören, weil wenn ich versuche zu verstehen, dann muss ich, also da bin ich zwangsläufig gleich in diesem Strudel von Bildern, wo ich Situationen suche, die ich mit der mir gerade geschilderten Situation vergleichen kann, um zu versuchen, eine empathische Ebene herzustellen. Mhm. Und ja, das ist eine großartige Übung, finde ich, so im Miteinander.
So, 2 Zuschriften haben wir noch. Anna, ich glaube, die stammt aus unserer Familie. Anna sitze gerade mehr am Strandkorb. Vorschlag, 2-mal pro Woche senden, Montag und Donnerstag, ein Tag fest mit Susan und dir. Ein Tag Paul mit einem von euch beiden Experten raus, gibt's schon genug. So, und als letztes Werner, und damit bin ich bei den Fragen, nämlich eure Überlegung, wie es mit dem Podcast weitergehen mag. Werner sagt, ich freue mich, dass ihr das für euch immer mal wieder thematisiert. Es ist ein Wahnsinn, was sich aus eurem Selbsthilfeprojekt zum Überstehen der Pandemie alles ergeben hat. So, dennoch, wo sind eure mittel- bis langfristigen Alleinstellungsmerkmale oder fischt ihr eben auch im riesigen Podcast-Bag? Das ist in der Tat riesig, allerdings wird es auch immer enger, weil immer mehr was anbieten. Hm. Ganz spontan, jetzt die Frage ohne Vorbereitung an dich. Was ist unser Alleinstellungsmerkmal?
Ich glaube, das ist unser Umgang miteinander. Also wir haben ja schon mal so ein bisschen fantasiert, ne? Also sowas wie die Geissens halt in mutmachend. Jetzt habe ich wieder
einmal Umgang. Dann sagst du wie die Geissens. Das ist dann eher die Familiengeschichte.
Ohne ja, das war jetzt so Telenovela, ja, die Aufmachung. Ne?
Schon klar. Und das Dritte hast du gesagt wie die Geissens und dann nur mutmachender. Das sind aber 3 Alleinstellungsmerkmale. Umgang, Familie. Mut machen. Es sind drei unterschiedliche Pfade.
Und da müsste man sich jetzt.
Und allein heißt ja, sonst wird es ja dreierlei heißen. Wir denken weiter drüber nach. Mein Lieber, der Untergang der Woche. Woran ist Deutschland diese Woche mal wieder verreckt?
Oh, also es wurde sich im Internet schwer echauffiert über den von Laura Müller herausgebrachten Rap-Song. Für alle, die diesen Namen nicht einordnen können.
Geht schon los. Laura.
Die Frau inzwischen, glaube ich, von Michael Wendler, der ja doch auch gerade, wir hatten ja gerade das Thema Corona-Pandemie, sich während dieser Zeit ja so ein bisschen ins Ausgeschossen hat mit verschiedenen Äußerungen. Und naja, seine Frau hat jetzt mit der eigenen Musikkarriere begonnen und das erste Stück ist jetzt erstmal nicht so gut angekommen.
Wie auch viele Stücke von dem Wendler nicht mehr so gut ankommen, weil es gibt inzwischen wohl Konzertabsagen wegen mangelnden Ticketverkaufs. Aber was genau interessiert uns an Laura Wendler? Ich frage mich immer, warum muss ich das wissen?
Ach so, denn ich dachte Untergang. Also das ist so ein Thema, so, das ist wie die Titanic, das soll einfach untergehen.
Aber vielleicht ist auch diese Geschichte des Fast-Untergehens viel interessanter, weil als Boulevardzeitung, wenn jemand richtig untergegangen ist, da ist echt schwierig.
Dieses so nach Luft schnappen.
Aber dieses Bob Pocher, wie lange geht das gut? Elton, wie lange geht das gut? So, Michaela Schäfer, jetzt hat sie irgendwas im Internet, wie lange geht das gut? Was mich wirklich total gefreut hat, war eine relativ einfache, aber trotzdem tolle Meldung. 20% mehr Kinder haben im vergangenen Jahr schwimmen gelernt. Mhm. Weil wir über Jahre immer wieder diese Meldung propagiert haben. Oh, Deutschlands Kinder können nicht schwimmen. Sie fallen irgendwo in eine Pfütze und gehen tot. Und jetzt DLRG, juhu, immer mehr Kinder lernen wieder schwimmen. Mhm. Das finde ich eine mutmachende Nachricht. Mein Lieber, wir haben die Kategorie draußen vor der Tür. Was ist in der weiten Welt passiert?
In der weiten Welt ist mir ein Clip über den digitalen Bildschirm geflimmert von einem Mann, der Masanobu Fukuoka heißt.
Natürlich.
Und dieser japanische ehemals Mikrobiologe ist zum Reisbauern geworden und hat die Permakultur dahingehend geprägt, als dass er gesagt hat, doing absolutely nothing is the highest form of gardening.
Und obwohl ich den guten Mann nicht kenne, kann ich ihm beipflichten.
Ich finde, ganz ehrlich, der Ansatz zu sagen, ich nehme ein bestehendes Ökosystem und bin nichts anderes als Samenspender für neues Leben und gehe rum und habe einen großen Beutel mit zum Beispiel Reissamen dabei, die ich dann in einem, weiß ich nicht, gewissen Umkreis ausbringe, ohne dass ich aktiv eingreife und damit mehr Biodiversität schaffe und gleichzeitig natürlich auch den Genpool fordere, indem ich sage, hey, die Pflanzen, die es jetzt unter diesen Bedingungen schaffen, die sind wirklich stabil und gentechnisch, sagen wir mal, zu begünstigende Reisvarianten.
Ich kann nur dir ein ganz großes Kompliment machen, weil das, was dein Reismikrobiologe da versucht hat, das hast du bei uns auf der Laube angefangen. Mhm. Ich glaube, es war vor 2 Jahren oder was letztes Jahr, da hast du so ein Rechteck ausgehoben, so ungefähr, keine Ahnung, 20, 30 Zentimeter Erde, die im Wesentlichen verwurzelter Sand war, hast du abgetragen und dann haben wir da Kompost reingepackt. Mhm. Oder irgendwie so eine Mischung. Und dann so ein bisschen Blumenwiese drauf, so Samen. Mhm. Das war unser erstes Versuchsbeet. Daraufhin habe ich im nächsten Jahr direkt nebenan so ein kreisrundes Feld einfach nicht mehr gemäht, kein Laub gesammelt, nicht beregnet, gar nichts. Mhm. Und ein Jahr später das auf der anderen Rasenseite auch gemacht. Das heißt, wir haben jetzt 3 Versuchsflächen. Und genau das, was er sagt, lass das einfach in Ruhe, total irre. Die Biodiversität, viel mehr auch Blüten, also nicht nur Unkraut, alles mögliche, unterschiedliche Höhen, Kaskaden und. Mhm. Selbst unter dem Laub, was da seit 2 Jahren liegt, da ist noch Feuchtigkeit, irgendwas passiert da. Mhm. Also ich kann das, sieht nicht so super ordentlich aus. Man hat immer das Bedürfnis, es erklären zu müssen.
Ja, ja.
Nein, das ist nicht ungewählt, ja, das muss so.
Ja, ja, sich zu rechtfertigen.
Ja, ja, genau.
So Schild mit Wildblumenwiese.
Ja, so. Ich auch super.
Oder Wildbienenhabitat oder so.
Ja, 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 sowas. Ja, ja. Ja, es muss eine große Bienenabbildung muss irgendwo hin, dann verstehen es alle.
Und ein Wort, was man auf jeden Fall im Internet nachgucken muss. Oder im nächsten Duden, das ist wichtig.
Diversity Protection. So, was haben wir als nächstes? Kompetenz. Der Quos, Jörg Quos, Chefredakteur der Funke Mediengruppe hier in Berlin, der die ganzen Tageszeitungen versorgt mit der großen Politik. Dieser Jörg hat Mitleid mit unserem Kanzler gehabt, der auf Norderney gestrandet ist. Was war da los, Jörg?
Hallo Hajo, hallo Paul. Also der Bundeskanzler hat als Chef der Ampel ja anstrengende Tage hinter sich. Er war auf Norderney. Bei eiskaltem Wind und Temperaturen um die 4 Grad gab es ein Treffen mit den Abgeordneten aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und aus Bremen. Und auf dieser Frühjahrstagung wollte sich die SPD neu besinnen und neuen Schwung sammeln. Man hat sich gegenseitig Mut zugesprochen, aber es gab doch jemand, der Klartext gesprochen hat und für schlechte Stimmung gesorgt hat. Abgesehen davon, dass ein paar hundert Polizisten die SPD-Politiker und Politikerinnen schützen mussten, war es die DGB-Chefin, Frau Fahimi, die die traute Runde störte, indem sie einfach ehrlich aussprach, wie die Lage für die Sozialdemokraten ist. Beim Bürgergeld hat man die Lufthoheit komplett verloren. Das Heizungsgesetz war ein Desaster. Und wenn jetzt das Krankenhausgesetz, die große Krankenhausreform von Karl Lauterbach, dem Bundesgesundheitsminister, auch noch schief gehen sollte, dann hätte die SPD, so Fahimi, die Lufthoheit komplett verloren. Und deswegen ist die Nervosität groß, ob diese groß angelegte Krankenhausreform, die unser Krankenhauswesen komplett auf den Kopf stellen soll, am Ende eine Reform wird, die die Bürger und Bürgerinnen aufbringt und der Ampel am Ende vielleicht sogar den Rest geben könnte. Also diese Sorge ist groß und sie wurde dort formuliert auf Norderney.
Tja, all eyes on Karl Lauterbach, wenn das mit der Krankenhausreform so eine Art Heizungshammer 2 wird, dann hat diese Ampel ein noch größeres Problem. Lieber Jörg, worauf müssen wir diese Woche achten?
Ich finde am spannendsten den Termin am kommenden Dienstag um 12 Uhr, wenn Amnesty International den großen Jahresbericht 2023-2024 vorlegen wird. Es ist ja jedes Jahr ein Bericht des Grauens, wo überall auf der Welt Menschenrechte mit den Füßen getreten werden. Und ich bin mir sicher, dass es nicht viel besser geworden ist im vergangenen Jahr. Wir haben in Russland nach wie vor schwerste Menschenrechtsverletzungen. Wir haben im Iran nach wie vor schwere Menschenrechtsverletzungen im Staat gegen die Frauen, die versuchen, ihre Rechte wahrzunehmen, aber mit brutalsten Methoden niedrig gehalten werden. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass im neuen Jahresbericht von Amnesty International auch das Thema Gaza eine große Rolle spielen wird.
Ja, ganz herzlichen Dank. Also Herr Netanyahu wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit von Amnesty International einen mitkriegen. Unter der Rubrik kannst du dir nicht ausdenken, crazy shit aus aller Welt, habe ich was sehr Ernstes. Mhm. Ich habe in den letzten Jahrzehnten gelernt, dass Israel und Iran die Erzfeinde, die Todfeinde, die Superfeinde sind. Und ich muss mal sagen, ein hohes Maß an Besonnenheit habe ich jetzt in den, also Stand Sonntagabend, habe ich festgestellt, weil nach diesem Raketenangriff der Israelis in Damaskus, der iranische Generäle getötet hat, was nur echt nicht in Ordnung ist, das auf einem anderen, auf dem Territorium eines anderen Staates auszuführen. Danach haben die Iraner, sehr berechenbare, sehr langsame, wahrscheinlich keine Schäden anrichtende Drohnen losgeschickt. Daraufhin haben die Israelis jetzt wieder so einen Scheinangriff irgendwo, auch offenbar ohne größere Zerstörungsabsichten. Ich finde, dass diese beiden Staaten, die sich nun wirklich nichts schenken, das relativ deeskalierend betreiben. Weil jeder, der Augen hat zu sehen, der sieht, diese Angriffe sind eigentlich nur innenpolitisch so, um die Hardliner zu Hause, Rache und so. Mhm. Um die zu befrieden, kann man sagen, hier, guck mal, wir haben was gemacht, wir haben die angegriffen, aber ist nichts passiert. Und da sind sich die beiden Schurken eigentlich einig. Mhm. Finde ich interessant. Weißt du, überall liest du, oh, kommt jetzt der große Krieg, Pulverfass Nahost und. Und ich finde, es ist ein hohes Maß an Besonnenheit, was die beiden an den Tag legen. Mhm. Wie gesagt, Stand Sonntagabend.
Ich finde es spannend und das würde mich interessieren, wie viel Pizza gerade so rund um das Weiße Haus geordert wird. Denn nach dem Stripper-Index, den wir auch schon hier in diesem Podcast kennengelernt haben und dem Burger-Index, den es ja auch gibt, gibt es nun auch den Pizza-Index. Der Pizza-Index sagt ziemlich zuverlässig voraus, wann es zu Kriegszeiten kommen wird. Mhm. Denn in Vorbereitung auf den Krieg wird maßgeblich mehr Pizza ins Weiße Haus bestellt.
Weil die Leute dann länger im Büro sind?
Weil die Leute die ganze Zeit im Büro sind, irgendwie verpflegt werden müssen und da zum Teil so Dominos-Rechnungen von $1,200 irgendwie durch den Raum schwirren.
Und das Weiße Haus ist nur dann so rund um die Uhr besetzt, wenn
halt richtig Krieg irgendwo ist. Oder wenn es auf den Krieg
zuläuft. Das heißt aber, der Pizza-Index funktioniert nur rund ums Weiße Haus.
Genau. Ja, ja. Das ist so, du musst halt die Dominos und alle Pizzaketten rund ums Weiße Haus im Auge behalten. Ansonsten habe ich für den Crazy Shit aus aller Welt eine Geschichte, die eigentlich schon aus dem Jahr, ich glaube 2021 stammt und einen weltweit renommierten und vielfach geschätzten Künstler beinhaltet. So also eine Geschichte, die ich nicht ganz verstehe, wo ich mich darüber deine Einschätzung sehr freuen würde. Mhm. Es geht um Neil Young. Neil Young hat 50% seiner Songrechte und das sind immerhin Rechte an, ich glaube, knapp 1200 Songs, die veröffentlicht
Heart
wurden.
Heart of Gold reicht schon.
Unter dem Namen an die britische börsennotierte Verwertungsfirma Hipgnosis Song Fund Limited verkauft. Mhm. Folgt man nun der Spur des Geldes hinter Hipgnosis Song Fund Limited, landet man irgendwann bei BlackRock. Mhm. So einem der weltweit größten Investoren und auch so Geldtreiber Endes.
Wirklich. Die auch mehr Geld drehen, als mancher Staat so an Jahresbudget
überhaupt jemals auch haben wird. Ja. Und das ist es halt so ein bisschen, ich weiß nicht, ne? Ich, irgendwie sich dann mit solchen Playern
also glaubst du, Neil Young wusste das nicht? Würde ich eher mal ausschließen.
Genau, oder? Das ist das so. Und dann also ist
jemand,
die Frage,
der
warum?
Engagiert ist und sich um solche Sachen eigentlich kümmert, der weiß sowas.
Mhm. Und ich meine, 50% und wer weiß jetzt, ob es 52% waren, weil 50% ist ja schon immer, ich habe doch auch gelernt in BWL, dass wenn, dann verkaufst du maximal 49%.
Tja. So. Also, erstens mal, dass so Unternehmen wie BlackRock überall da ihre Flossen drin haben, wo Geld zu machen ist. Und wir wissen, dass Beatles Rechte, Michael Jackson Rechte, ABBA Rechte, bla bla bla, das sind einfach Milliarden Dinger. Ich kann mich nur erinnern, war Neil Young nicht einer der Künstler, die sich so lange wie möglich dagegen gesträubt haben, auf Spotify oder so auf Plattformen zu sein, weil sie dieses Plattformwesen abgelehnt haben?
Das ist tatsächlich ein spannender Punkt, den du da gerade doch mit in die Diskussion wirfst, weil also die Entwicklung Spotifys und dieser Musikstreaming-Dienste wirklich symptomatisch für die Entwicklung des restlichen Musikmarktes sind, weil Spotify hat bis vor kurzem nur rote Zahlen geschrieben. Die haben wirklich nichts eingenommen. Dafür, dass du 10 Euro im Monat für dein Familienabo zahlst, haben die so viel Kohle an die großen Labels abdrücken müssen für Taylor Swift, für, weiß ich nicht, The Weeknd, für die Beatles, für sonst
Udo Butter und das Team.
Udo Butter und das Team, dass die einfach nicht rentabel waren. Und das ist natürlich für die Warner Music Group, für Sony und für Universal, die diesen Zug halt total verpasst haben. Und Spotify ist absoluter Marktführer. Für uns als Udo Butter ist das ja auch so, wir verdienen mit Spotify kein Geld.
Nein.
Spotify ist Social, das ist ein Marketing-Tool.
Du musst auf Spotify sein. Aber die Erwartung ist natürlich, dass die irgendwann Geld verdienen.
Klar, aber wenn Spotify diejenigen sind, die in deren Macht es steht, Ed Sheeran in irgendwelche Playlists zu tun, und das Spannende ist ja, das haben die großen Labels Spotify von Anfang an untersagt, ihr dürft keine eigenen Artists sein, ihr dürft keine Künstler unter dem Namen Spotify Musiklabel oder Spotify Musikgroup produzieren.
Haben die nicht Olli Schulz und Jan Böhmermann damals von Radio 1 gekauft?
Ja, vielleicht so Podcast
okay, alles Nischen, klar. Ja, ich wollte schon wissen.
Nischenzeug, aber die großen Stars, die diese Verträge sind weiterhin so lukrativ und Taylor Swift ist, geht ja gerade rauf und runter in allen Medien, auch aufgrund ihrer Privatjet-Nutzung. Da ist richtig Musik drin.
Aber nochmal ganz kurz, was meinst du denn, was das für den Musikmarkt bedeutet? Ich meine, Spotify hat ja weitestgehend, ich meine, klar, es gibt Google, es gibt Apple, die das auch alle versuchen, aber ja doch schon sowas wie eine Fast-Monopolstellung. So ungefähr wie Google bei Suchmaschinen. So, dadurch bist du doch irgendwann so mächtig, dass nicht mehr du auf die Künstler angewiesen bist, sondern letztendlich du entscheidest,
genau, wer bei
ob
dir
Künstler groß werden oder vielleicht nicht ganz so groß.
Genau. Und das ist das Spannende, das ist ja dann auch wieder Algorithmus gesteuert und diese erschreckenden Zahlen davon, dass du auf Spotify um die 90% Konten hast, die irgendwie unter 10 Hörern im Monat Musik veröffentlichen, also wie viele Jahre, Jahrhunderte Musik es im digitalen Zeitalter gibt und die Entwertung hinter dem Song an sich als Streaming-Objekt und nicht mehr als auf CD gebranntes, zumindest mal Party-Mitbringsel oder vielleicht sogar erworben, legal. Das hat sich alles ganz schön geändert. Insofern kauft unseren Merch.
Family Affairs, was gibt's denn hier aus unserer Familie zu berichten? Ich meine, deinen triumphalen Auftritt haben wir ja nun eingangs wohl wirklich gefeiert.
Die Rückkehr des
Das Fohlen.
Genau.
Das Fohlen ist zurück auf der Koppel.
Ja.
Der Kleine hat seine Südamerika-Reise beendet. Deine Mutter hat ein ganz tolles Buch geschrieben und gibt jeden Tag viele Interviews. Das Buch heißt Waldcoaching. Und ja, mit meinem Krimi hatte ich auch viel Spaß. Ich war schon auf 2, 3 Lesungen und es macht Bock. Das passt auch gleich zu meiner Tiergeschichte, da wird die Nachtigall in der Pfanne verrückt. Ich habe mich in einen Labrador diesmal verliebt, diese Woche. Ich bin echt so ein serieller Liebhaber bei Hunden. Ne? Also ich kann jede Woche neuen Hundefreund oder neue Hundefreundin haben. Diesmal heißt er Nixon.
Aha.
Das ist ein dunkelgrauer Labrador. Und ich fand die Namensgebung, ich meine, der Hund weiß ja mit dem Namen nichts anzufangen.
Ja.
Aber bei Nixon gibt es irgendwie nicht so rasend viele andere Möglichkeiten als den früheren US-Präsidenten Richard Nixon, der nun eher einer der gruseligeren in der Geschichte der Vereinigten Staaten war. Deswegen finde ich, Nixon ist mutig als Hundename.
Er ist auf jeden Fall ein Schicksal, was auf diesem Hund lastet.
Hast du eine Tiergeschichte?
Ja, ich habe eine Tiergeschichte, bei der ich jetzt nicht weiß, ob sie cool oder nicht so cool ist. Es geht um ein Phänomen, was zum ersten Mal überhaupt auf der Kamera festgehalten wurde. Es geht um Pinguine und wie diese jungen Küken der Pinguine von einer Klippe das erste Mal,
ach, das habe ich auch gesehen,
zum ersten Schwimmen ins Meer regelrecht fallen. Und es geht da wirklich um eine ganz schöne, also
20 Meter
das,
oder so,
wirklich,
ne?
Also wirklich hoch. So, die, also das Aufplatschen dieser jungen Federbälle da unten.
Also so richtig mit dem Schnabel first haben sie,
haben
noch,
sie
nicht
noch nicht
gelernt,
drauf.
Ne?
So, ne? Die fallen da eher so runter.
Der erste, der gesprungen ist, oder?
Genau.
Da stehen
und
10.000
so aus,
hinter ihm.
Ja, als wäre so ein bisschen abgerutscht.
Genau,
auch, ne? Also genau, so
ja,
scheiße.
Ja, ja.
Und dann trudelt er da so runter. Und auf der einen Seite ist das natürlich spannend zu sehen, wie die Natur es schafft. Und das wird ja auch irgendwie die Resilienz dieser Pinguine wird auch während dieser Reportage beleuchtet, dass die eben jetzt auch mit schwindendem Eis immer noch diesen Mechanismus haben, von irgendwo runter zu oder irgendwo ins Wasser zu gehen zumindest. Mhm. Das waren halt vorher vielleicht so 2 Meter oder vielleicht mal 4 Meter.
Ach, die Höhen werden.
Jetzt sind es auf einmal 20 Meter, weil das Eis halt fehlt.
Okay.
Und das finde ich schon spannend, weil das auf jeden Fall so ein bisschen so Lemminge, also es sah irgendwie ein bisschen seltsam aus, wie die da alle diese Klippe runtergepurzelt sind. Und dann habe ich dieses Unwetter in Dubai überhaupt nicht verstanden.
Angeblicher Man-Made, also angeblich haben die ja rumexperimentiert mit Wolkenimpfen.
Das habe ich auch gehört. Ja. Dann habe ich wiederum jede Menge Quellen gefunden, die gesagt haben, nee, das waren wir nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass da jemand irgendwie eine Null zu viel irgendwo dran gehängt
oder
hat.
Oder die Chinesen haben wieder einen Versuchsballon außer Kontrolle.
Also aber völlig absurd, was da für Wassermassen runtergekommen sind und dass diese Wüstenstadt dann da auf einmal
versinkt. Die sind ja nun gar nicht darauf vorbereitet.
Also, ne? Und Autos einfach so mit
weg.
Komplett, also echt verrückt.
Ich habe eine total irre Studie des Kölner Handelsforschungsinstituts IFH gelesen. 79% der Deutschen lesen einmal in der Woche oder häufiger gedruckte Prospekte. Ja, die Menschen, egal was sie aufs Handy gespielt kriegen, blättern gerne in diesen den wenigen, die es auch gibt, Tageszeitung beiliegenden Prospekten. Und ich gestehe, mir geht's ähnlich. Ich blättere auch in Prospekten mit völlig absurden Dingen drin, so Heizdecken oder so, würde ich nie kaufen. Vielleicht bin ich auf dem Weg dahin.
Ich achte eigentlich nur auf die großen roten jetzt sparen und hier genau, minus 50% genau. Geschichten.
Ja, genau. Und dann hat mich auch sehr gefreut zum 160. Geburtstag von Max Weber. An diesem Wochenende hat auch ausgerechnet unser Freund und Justizminister Marco Buschmann ein Loblied auf Max Weber gesungen, den wir nämlich hier durch Professor Dirk Kessler uns haben ausführlich erklären lassen. Lieber Dirk, danke nochmal dafür. Buschmann zitiert Max Weber mit einem ganz wunderbaren Begriff, der heißt Festigkeit des Herzens. Und das ist wiederum mein Motto für die kommende Woche. Ich brauche ein festes Herz.
Ja, ich denke, also du hast ein super festes Herz, weil was mein kommendes Motto für die Moche ist, du hast Geburtstag.
Ja, ja, Kleinigkeiten.
Ganz bald. Aber du bist doch so. 64er Jahrgang,
ja,
oder
ja,
nicht?
Ja, da. Wir wünschen eine schöne Woche. Das war der Mutmach-Podcast.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm. Folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Ein Podcast von Funke.